Einen ja, schönen guten Tag hier bei Radioaktiv Nachgefragt am letzten Sonntag im Jahr 2024. Und heute haben wir traditionell, wie immer zu diesem Zeitpunkt heraus, den Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont zu Gast. Wir wollen auch einfach mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, einen kleinen Ausblick wagen. Aber jetzt genug gesabbelt, zunächst erstmal, Herr Adomat, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Adomat, vielleicht erstmal so zum Warmwerden miteinander. Was war denn das Jahr 2024 aus Ihrer Sicht für eins? Oder was ist das für eins gewesen jetzt in den letzten Metern?
Also das Jahr startete ja sehr ereignisreich. Viele erinnern sich ja noch an das Hochwasser, was zu Weihnachten im Jahre 23 losging und uns dann in den ersten Tagen und auch Wochen dieses Jahres beschäftigt hat. Viele Ehrenamtliche haben geholfen. Viele Menschen, die direkt an der Weser wohnen, haben auch um ihren Besitz gefürchtet. Und ich glaube, das waren auch so Sternstunden des Ehrenamtes, die uns begegnet sind. Also das startete schon mal sehr ereignisreich.
Stimmt.
Und es verlief dann eigentlich gar nicht mehr so hektisch im Laufe des Jahres. Wir haben eigentlich vieles in diesem Jahr bewegen können, vieles umsetzen können, vieles auf die Strecke bringen können.
Darüber wollen wir gleich reden, genau. Ja, okay. Darüber wollen wir gleich reden. Aber wenn man mich fragen würde an der Stelle, dann würde mir das tatsächlich auch einfallen, wo ich sage, Mensch, das war wirklich ein Riesenstart und ich kann mich noch daran erinnern, teilweise ist man ja wirklich nicht irgendwie an Orte kommen, konnte man nicht kommen, weil da das Hochwasser so stark stand. Aber ja, das war tatsächlich eine sehr herausfordernde Zeit und ein sehr fordernder Start in das Jahr 2024. Wir wollen mal vielleicht ein aktuelles Thema aufgreifen, was jetzt auch jüngst im Kreistag nochmal Gegenstand gewesen ist. Sie hatten das hier im Programm auch nochmal deutlich artikuliert. Die Sumpfblume Hameln. Eine Diskussion um die Förderung ist ja entbrannt, nachdem Sie gesagt haben, liebe Leute, die Sumpfblume sollte gefördert werden, aber nicht zu dem Betrag. Es geht um 117.000 Euro, die Sumpfblume vom Landkreis Hameln-Pyrmont forderte und von der Stadt Hameln auch nochmal 117.000 Euro. Nicht um den Betrag. Wir finden, das ist ein bisschen ungerecht verteilt. Nun hat der Kreistag entschieden, wir bleiben bei dieser Summe. Wie nehmen Sie jetzt diese Entscheidung des Kreistages wahr? Gehen Sie da mit einem Gefühl von, ach Mensch, jetzt habe ich irgendwie auf die Nase bekommen? Oder ist es etwas, naja, ich habe jetzt die Debatte angestoßen, am Ende muss die Politik entscheiden und ist dann auch vertreten. Wie ist da so die Gefühlslage dazu?
Ach, die hält sich eigentlich in Grenzen. Also weil im Grunde ist es relativ einfach. Wir zahlen 117.500 Euro, das ist der gleiche Finanzbetrag wie die Stadt Hameln auch. Und was ich als nicht fair empfinde, ist eben, dass wir auch die ganzen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und das macht ungefähr einen Betrag, wenn man das also wirklich unter Freunden, von etwas über 30.000 Euro aus. Das heißt, wir gehen stärker in die Kurve als die Stadt Hameln. Und da habe ich gesagt, das hätte ich doch ganz gerne in der Verrechnung mit drin enthalten, dass wir damit hineingehen. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, die Vorlage, die in der Stadt Hameln kam, nämlich da hat man geschrieben, dass die Sumpfblume sehr zur Stadtkultur beiträgt. Und ich habe mir erlaubt, das einmal zu gewichten und zu sagen, okay, wenn das so ist, dass mehr der Stadt nutzt als im gesamten Landkreis, dann könnte man auch hier mal über eine Gewichtung diskutieren. Letztlich ist der Differenzbetrag aber nicht so groß, dass ich mich da sehr groß drüber aufregen könnte. Ich empfinde das immer noch als nicht fair verteilt. Ich glaube, das wurde auch im Kreistag so gesagt, dass das so diese Ansicht legitim ist. Und würde dann also auch weiterhin. Jetzt ist die Sumpfblume natürlich aufgefordert, ein entsprechendes Konzept vorzulegen. Und ich hoffe, dass wir das auch bald erhalten werden. Und dann müssen wir weitersehen. Nur es ist eben auch so, für uns ist auch wichtig, dass wir, wenn wir Geld irgendwo hineinstecken, möchten wir den größtmöglichen Nutzen haben. Das ist im Kulturbereich genauso wie in allen anderen Bereichen auch. Und wir müssen sehen, dass es geht hier um Steuergelder, diese so sinnvoll und wirkungsvoll wie möglich eingesetzt werden. Und das kann nicht in eine Unendlichkeit führen, sondern das muss auch gesteuert sein und dafür werde ich mich auch weiterhin einsetzen.
Ganz kurz mal nochmal die Position aus dem Kreistag zusammengefasst. Die Ampel, also SPD, Grüne und FDP haben ja mehrheitlich dafür gestimmt. Da gibt es ja eine Kreistagsmehrheit dafür. Die AfD hat, glaube ich, geschlossen dagegen gestimmt. Die CDU hat gesagt, ja, also gegen die 117.000 Euro. Wir sind einer Förderung, würden wir zustimmen, aber einem deutlich kleineren Betrag. Sie haben am Ende sich ihrer Stimme enthalten. Warum haben Sie dann hinterher gesagt, okay, ich enthalte mich, Sie hätten ja auch dagegen stimmen können eigentlich?
Ja, hätte ich können, aber ich halte jetzt auch den Betrag für nicht oder die Differenzen für nicht so groß. Und wichtig ist ja jetzt, dass Konzepte vorgelegt werden. Das ist in dem Antrag enthalten. Und ich möchte mich jetzt also auch nicht auf eine Seite schmeißen, nur weil ich jetzt, ich sag mal, dazu ist der Betrag auch zu gering, dass man da auch in einen Konflikt hineingeht, sondern das sehe ich mit einer gewissen Lässigkeit und habe mit der Enthaltung auch meine Positionierung, glaube ich, deutlich machen können.
Was erwarten Sie jetzt von der Sumpfblume und der neuen Geschäftsführung? Da ist ja auch innerhalb der Zeitung, scheint es ja auch irgendwie gewisse Missverständnisse gegeben zu haben. Das wurde ja irgendwie interpretiert, Ihre Anmerkung der, ist das am Ende alles noch gerecht, wie die Kosten verteilt sind, als gleich, der Landrat sei gegen die Sumpfblume. Das ist ja nicht der Fall gewesen, sondern es ging Ihnen ja lediglich nur darum, eine Debatte anzustoßen um die faire Kostenverteilung. Was erwarten Sie da diesbezüglich von der Sumpfblume, dass am Ende es dann vielleicht mit deutlich weniger Fördersumme am Ende geht? Weil ganz ohne Fördersumme, machen wir uns nichts vor, wird es nicht gehen.
Nee, habe ich auch nie gesagt. Also das ist völlig klar und das, was in der Zeitung geschrieben wurde, habe ich mit einem gewissen Schmunzeln zur Kenntnis genommen und auch nicht weiter kommentiert, weil es schlichtweg auch falsch war. Es ging auch nicht darum, dass die Sumpfblume einen Geldbetrag für die Pacht zahlen sollte, sondern es geht nur um einen Verrechnungspreis, ne, nämlich den wir haben zwischen uns und der Stadt Hameln. Finanziell an Geld soll wirklich das fließen, was auch eben dann beschlossen und beraten wird. Und genauso geht es mir darum, das ist nicht mir eingefallen, dass da mehr Kulturarbeit für Hameln geleistet wird denn für den Landkreis, sondern ich habe einfach die Vorlage der Stadt Hameln entsprechend interpretiert. Nur dazu wurde nie nachgefragt von Seiten der Printmedien und ich habe es auch nicht für nötig befunden, das jetzt auch noch ständig zu korrigieren, was da falsch gemacht wird.
Karin Echtermann, Ihre Parteikollegin und ehrenamtliche Bürgermeisterin der Stadt Hameln und auch Mitglied des Kreistages, hatte diesbezüglich Finanzausschuss, da bin ich bei gewesen, dann auch gesagt, naja, wenn man so argumentiert, dann könnte ja irgendwann mal die Stadt Hameln auch auf die Idee kommen, dann hinterher zu sagen, lieber Landkreis, wir wollen, dass ihr euch dann am Ende auch vielleicht fair an den Kosten des Hamelner Theaters beteiligt, denn auch da sind vielleicht andere Leute als nur Hamelner unterwegs. Ist das jetzt, oder sehen Sie da eine gewisse Gefahr, dass jetzt wirklich so eine Debatte daherkommt von hier und da und da müssen wir mal gucken, auch von welchen Berufsgruppen oder von welchen Ecken kommen die denn eigentlich? Weil das winkte so ein bisschen mit, was sie da thematisiert hatte. Sie wird es, glaube ich, am Ende auch nicht in irgendeiner Form. Also sie wollte einfach nur so ein bisschen ein kleines Beispiel schaffen, das zu sagen, okay, das Argument des Landrates könnte vielleicht da an der Stelle hinken.
Ja, das kann so sein, aber wir müssen eben sehen, wer hat welche Gewichtung. Was liegt in welchem kommunalen Bereich und welche Aufgaben hat man? Und Hameln ist nun mal ein Mittelzentrum und hat auch gewisse Rechte. Nicht nur eben im kulturellen Bereich, im freiwilligen Bereich, dass man was macht, sondern man hat hier auch gewisse Rechte, dass bestimmte Gewerbeansiedlungen zum Beispiel im Handel nur hier stattfinden können, ab einer gewissen Größenordnung und ringsrum nicht. Und daraus erzielt auch eine Stadt natürlich auch gewisse Vorteile. Also wenn, dann müsste man alles in so eine Waagschale schmeißen. Und ich würde das Thema dann für ziemlich komplex halten. Und natürlich kann man immer einzelne Beispiele hervornehmen. Dann könnte ich auf der Gegenseite wieder die Karte Hochschule Weserbergland spielen, wo wir dann eben 6-mal mehr zahlen als die Stadt Hameln und so weiter.
Ja, das meine ich. Das würde dann passieren.
Das würde dann immer, das würde immer so weitergehen. Das bringt uns ja nicht weiter, sondern hier geht es doch zielführend darum, eine Einrichtung im Kulturbereich zu fördern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen das ja auch gerne, dass wir Geld in einen bestimmten Bereich hineingeben. Nur das hat eben auch Grenzen und muss auch gewisse Grenzen haben. Und da gibt es eben eine Erwartungshaltung an uns, dass das eben in dieser Steigung, und wir verdoppeln ja den Betrag an Zuwendung an die Sumpfblume, dass man hier auch klar erkennt, jetzt müssen so langsam Grenzen erreicht sein, wenn sie nicht sogar schon überschritten sind. Und das ist ein dringendes Gegensteuern jetzt auch bedarf, weil das Feedback, was ich jetzt aus der Bevölkerung habe, sagt mir natürlich auch, ja, das war vor 40 Jahren gut, da ist viel Nostalgie dabei. Da ist auch heute als Kommunikationszentrum natürlich auch gute Arbeit, aktuelle Arbeit, die völlig neu ist, dabei. Wir sind wirklich bereit, das zu fördern. Unser Ansatz im freiwilligen Bereich ist allerdings auch sehr gering. Wir haben nur ganz kleine Spielmöglichkeiten und nur 0,6% unseres Haushaltes ist nur noch der freiwillige Bereich. Das heißt also, wir sind da arg angespannt.
bleiben wir beim Thema Geld. Denn Sie hatten ein Thema aufgegriffen, was ich tatsächlich jetzt im ersten Moment, als Sie es das erste Mal thematisiert haben, tatsächlich sehr spannend fand und dachte, Mensch, darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Und die Forderung, die Sie dort aufgerufen haben, war ja sehr legitim. Ähnlich wie die Kohlereviere, die dann am Ende, weil wir uns ja von Kohle verabschieden und auf erneuerbare Energien setzen, sollte es einen Ausgleich geben für Standorte von auslaufenden Kernkraftwerken. Weil auch da die Argumentation sehr wohl, finde ich, nach wie vor greift zu sagen, auch die sind einem wahnsinnigen Strukturwandel unterlegen. Da fallen Arbeitsplätze weg, da wird sich vieles verändern und das wird uns auch auf Jahrzehnte beschäftigen. Eine Forderung, der Sie nachgegangen sind, Sie haben sich Verbündete gesucht, haben auch Gleichgesinnte gefunden, haben das beim Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck platziert und jetzt kürzlich eine Abfuhr erhalten. Es soll keine Förderung dazu geben, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Wie haben Sie diesen Brief interpretiert?
Ja, also ich sag mal, die Hoffnungen waren so ein bisschen geschwunden mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimafonds. Da waren ja die Milliarden drin, da hatte ich auf einen kleinsten Teil natürlich gehofft, dass wir da den Ansatz machen könnten und das wäre, glaube ich, auch dem Bundeswirtschaftsminister möglich gewesen, auch aus bestehenden Förderprogrammen Sachen herauszuschneiden, um ein Förderprogramm für diese Standorte zu schneiden. Ich hätte es zumindest so gemacht. Ich war in Berlin, ich habe mit dem zuständigen Staatssekretär in Wenzel gesprochen. Und da wurde uns gesagt, na, es gibt so tolle Förderprogramme, da könnt ihr ja drauf zurückgreifen und macht doch das. Na, dann habe ich gesagt, meine Argumentation war, naja, wenn ihr uns darauf verweist, warum habt ihr die Kohlereviere nicht drauf verwiesen? Ihr stellt denen 40 Milliarden zur Verfügung. Diese Argumentation hättet ihr ja da auch nutzen können. Da muss man wissen, dieses Geld, diese 40 Milliarden, sind natürlich im Vorfeld mit einer ganz anderen Lobby verhandelt worden, als wir jetzt im Nachhinein erzielen können. So viel Geld wollten wir ja gar nicht. Wir wollten ja eigentlich einen Teil, und das wollten wir nicht für unsere Haushalte, sondern um im Grunde den Konversionsprozess hier in Gang zu setzen, also eine Initiative zur Förderung dieses Konversionsprozesses. Und in dem Gespräch mit dem zuständigen Staatssekretär, Herrn Wenzel, war dann klar, naja, dann macht doch mal für jeden Landkreis ein Gutachten und fasst mal zusammen, was eure Kernprobleme sind. Das haben wir gemacht. Jeder der 13 oder 14 Standorte hat dann ein Gutachten erstellt und wir haben das dann zusammengefasst, ein bisschen geclustert und gesagt, okay, wir haben so 3, 4, 5 Schwerpunkte, die uns eigentlich ein und dann baut doch mal ein Programm darum heraus. Dann wurden wir wieder vertröstet. Und kürzlich bekam ich dann die Absage, ja, Herr Habeck hat jetzt keine Zeit mehr. Das kann ich durchaus verstehen aufgrund der aktuellen Lage. Damit ist das Thema für uns auch durch. Und das ist natürlich im schwersten Maße enttäuschend für uns alle. Wobei viele schon als Einzelkämpfer im Vorfeld, die schon vor Jahren abgeschaltet wurden, ihr Frustrationserlebnis jeweils hatten. Ich habe mir das jetzt auch abholen können und habe aber gesagt, okay, wir stehen aber auch weiterhin bereit, diesen Anlauf noch einmal komplett zu machen. Wir haben ja im Grunde alles in der Schublade.
Das heißt, Sie sagen, Sie wollen nicht aufgeben. Sie wollen daran weiterarbeiten und sagen, ey, ich möchte da irgendwie am Ende noch irgendetwas damit erreichen.
Also ich gehe mal davon aus, es wird ja irgendwann eine neue Bundesregierung kommen. Die sollen ans Arbeiten kommen. Und dann würde ich tatsächlich es wagen, nochmal an die Tür zu klopfen, wenn denn die anderen Landkreise mitspielen. Also das immer vorausgesetzt. Im Moment sagen die natürlich auch, haben die das gleiche Erlebnis wie wir hier auch. Ich empfinde es also als eine unfaire Behandlung, die wir haben als AKW-Standorte zu den Kohlerevieren. Denn hier haben die, ich sage mal, Einwohnerinnen und Einwohner über den Zeitraum einer Generation eine zusätzliche Belastung ertragen. Wir haben auch Kommunalbelastung ertragen, dass wir zusätzliche Übungen im Katastrophenschutz gemacht haben, zusätzliche Einrichtungen dafür haben und auch, ich sage mal, für weitere Generationen vorhalten müssen, weil wir ja die Zwischenlager weiterhin haben. Und das heißt also, die Belastung in diesen Landkreisen, das wird nicht gerechtfertigt. Und mein Beispiel ist immer, dass das berühmte Kohlerevier Helmstedt, also keiner weiß eigentlich, dass das ein Kohlerevier ist.
Ja, gar nicht weit von hier entfernt eigentlich.
Gar nicht weit von hier entfernt, ein Tagebau hat. Und da gibt's, ich sage es jetzt mal ganz despektierlich, 2 große Löcher in der Landschaft, die werden mit Wasser gefüllt und dafür kriegt man 90 Millionen. Und natürlich viele andere Maßnahmen, die damit einhergehen. Und das ist jetzt auch sehr schlicht dargestellt. Aber das habe ich als Ungerechtigkeit empfunden, weil ich gesagt habe, ja, sowas könnten wir eigentlich auch.
Es geht nochmal um das Thema Energie, denn da hatten Sie auch ein spannendes Feld mal aufgegriffen. Sie hatten sich oder hatten einfach mal so die Idee geäußert, so würde ich es tatsächlich nennen, einfach mal die Idee geäußert, ey, da gibt es doch vielleicht durch das Abschalten der Kernkraftwerke, und da spielte, glaube ich, auch so ein bisschen diese Idee der Strukturwandelförderung für abgeschaltete Kernkraftwerke, da gibt es ja eine gewisse Struktur, lasst uns doch mal irgendwie im Bereich dem Thema Energie einfach mal so ein bisschen nachdenken, womöglich vielleicht sogar ein Batteriestandort, ein Solarstandort Hameln-Pyrmont. Was ist denn aus dieser Idee eigentlich geworden, Herr Adomat?
Wir haben als Landkreis Hameln-Pyrmont mehrere Anfragen zu Großspeichern. Mhm. Diese Großspeicher dienen dazu, das muss man vielleicht mal erklären, es gibt einen guten Netzausbau, den wir haben, durch das AKW. Und der Netzausbau macht es natürlich für einige sehr interessant, hier große Batteriespeicher hinzusetzen. Diese Batteriespeicher dienen dazu, in den Zeiten, in den Stunden, in denen Strom günstig ist. Es gibt auch Zeiten, da zahlt man nicht für Strom, da bekommt man sogar Geld dafür, wenn man ein Unternehmen hat, was diese Massen abnimmt. Dann sich diese Speicher mit Strom vollzupacken, um ihn dann zu verkaufen, wenn der Strom teuer ist. Mhm. Ganz einfache Darstellung. Wir haben im Moment einige Anfragen im gesamten Landkreis, die höchst interessant sind, ob man da was hinbauen könnte. Da ist so in ganz Deutschland so eine Goldgräberstimmung. Wir wissen aber, wir sind nicht die Einzigen, die gefragt werden. Es werden ganz viele Landkreise gefragt. Deshalb versuchen wir gerade, höchst sinnvoll und vernünftig damit umzugehen, weil das auch erstmal ein Flächenbedarf natürlich da ist. Wir brauchen das auch für die Energiewende, aber diese Speicher, die hier angefragt werden, die dienen nicht dazu, alternative Energien oder erneuerbare Energien zu speichern, sondern sie speichern irgendwelche Energie, die irgendwo in der Welt oder in Europa produziert wird. Wir versuchen jetzt natürlich in diesen Verhandlungen auch das hinzukriegen, wenn ihr das haben wollt, da haben wir noch andere Sachen, die wir uns auch gut vorstellen können, eben genau diese alternativen Energien, aber auch Wasserstoffstrategie. Und wie sieht das aus? Was können wir denn gemeinsam hinkriegen? Das ist im Moment die Gesprächsführung, die wir so haben.
Bleiben wir beim Thema Netzwerk. Sie haben das vergangene Jahr oder haben Sie das vergangene Jahr genutzt, um auch tatsächlich mal so ein bisschen in die Wirtschaft reinzuhorchen? Denn da kriegt man ja manchmal den Eindruck derzeit, da ist die Stimmung wahnsinnig mies. Was haben Sie denn so wahrgenommen?
Ja, ganz unterschiedlich. Also ich habe tatsächlich in letzter Zeit, weiß nicht, 15, 20 Firmen besucht in den letzten Monaten und versuche das auch immer, wenn es geht, auch zwischenzuschieben, dass wir einen Unternehmensbesuch auch machen, zusammen mit dem Wirtschaftsförderer, dass wir uns vorstellen und einfach nur fragen, eigentlich eher zum Zuhören kommen und wissen wollen, wo können wir euch helfen, wie können wir unterstützen, was sind eure Sorgen, eure Nöte. Und das ist eigentlich ganz wichtig, dass es auch Ansprechpartner gibt, dass wir sagen, okay, wenn ihr Probleme habt, wir stellen Kontakte her, dass wir sagen, wer ist eigentlich Lotse in unserem Haus, dass wir Kontaktdaten austauschen. Und es ist auch ganz spannend zu erfahren, was machen die Firmen eigentlich. Mhm. Und ich habe da sehr viele positive Erlebnisse gehabt, dass ich dem was sagen kann. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Bürokratie, was muss man eigentlich alles bestimmen, dass die Firmen zum Beispiel, was Ökologie betrifft, viel, viel weiter sind, als der Gesetzgeber denkt. Also es ist kaum noch Plastik, was in Verpackungen genutzt wird. Die arbeiten alle mit Packungen, zum Teil recycelbar. Also die Gedanken, die man sich macht, auch in Richtung alternativer Energien, da ist überall eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und all sowas, die sind viel weiter. Unsere Unternehmen sind dann diesen Dingen, wenn sie es denn können, viel, viel weiter, als es ein Gesetzgeber sich vorstellt. Aber es gibt auch die Erwartungshaltung unserer Unternehmen an Fachkräften. Mhm. Das betrifft uns wieder als Schulträger für die berufsbildenden Schulen zum Beispiel. Ist das ja auch immer ganz interessant zu wissen, welche Ausbildungsberufe da auch angedacht werden, was man machen kann. Auch unsere Hochschule Weserbergland spielt da ja auch mit rein, das Angebot. Ein großes Thema ist auch Bürokratieabbau. Also die Unternehmen leiden sehr darunter, dass sie eben unheimlich viele Vorschriften beachten müssen und sind da eben unterschiedlich aufgestellt.
Sie bauen mir da diesbezüglich ja dann auch dementsprechend die perfekte Brücke, Herr Adomat, nämlich wie geht es denn da eigentlich da mit der Wirtschaftsförderung dann diesbezüglich auch weiter? Denn da ist ja wie ist denn da der aktuelle Stand? Frau Remmert ist ja nach Hessisch-Ollendorf gegangen. Wie ist da die Stellenbesetzung jetzt in irgendeiner Form vorgesehen?
Ja, also in wenigen Tagen wird eine neue Mitarbeiterin bei uns anfangen. Diese Stelle war ausgeschrieben und es gab ein Auswahlverfahren und die Stelle wird nachbesetzt. Also wenn Sie sich noch bis Neujahr gedulden könnten, dann haben wir da jemanden.
Okay, alles klar. Aber das ist ja tatsächlich etwas, weil ich hab festgestellt, weil das haben Sie gerade mit einem Satz abgetan, aber es gibt da, ich mache mal eine Werbung in eigener Sache, einen tollen Podcast von Radioaktiv, der heißt Wirtschaft im Weserbergland. Und da ist auch tatsächlich mal die Wirtschaftsförderung des Landkreises Hameln-Pyrmont. Sind wir mal in Dialog getreten und haben dann auch Leute gefunden, die dann auch ihre eigenen Erfahrungen mit der Wirtschaftsförderung so kommuniziert haben. Das ist jetzt nicht nur Frau Remmert, sondern da ist ja ein größeres Team dahinter, die daran arbeiten. Und das war schon wahnsinnig eindrucksvoll. Also das hätte ich gar nicht gedacht, dass da am Ende so viel im Hintergrund gemacht wird. Und kann man sich mal bei Spotify auch auf unserer Homepage mal angucken, anschauen. Aber spiegelt auch so ein bisschen das wider, dass oftmals, so habe ich das gerade herausgehört, das ein oder andere Unternehmen dann doch manchmal sehr perplex und überrascht ist, was für Förderprogramme tatsächlich der Landkreis eigentlich im Petto hat bei sowas, ne?
Ja, also der Landkreis selber, aber auch in der Region und auch darüber hinaus und natürlich auf Landesebene und Bundesebene, da haben wir ein breites Portfolio, was man fördern kann, auch gerade bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, Anschaffung von Maschinen, wenn man sich selbstständig machen will. Es gibt eine ganze Menge und wir versuchen dann immer das Richtige zu finden, wo es hineinpasst. Und da unterstützen wir gerne. Das machen wir aber auch gerne zusammen mit der Wirtschaft. Also wir haben ein gutes Verhältnis zur ADU, zur IHK, zur Kreishandwerkerschaft. Auch dieser Austausch ist uns natürlich immer wieder wichtig. Und mir ist es wichtig, dass ich eben so ein Haus als Serviceleistung verdiene. Es geht darum auch, wenn Firmen, ganz aktuelles Beispiel, wenn Firmen im Ausland Mitarbeitende anwerben. Also es gibt ein beschleunigtes Verfahren im Ausländerbereich. Das geht jetzt auf das Land über, weil wir gar nicht die Spezialisierung als Landkreis haben können. Aber wir sind da sehr aktiv dabei, eben genau diese Prozesse auch dann auf Landesebene so zu gestalten, dass es dann auch wirklich eine schnellere Leistung führt.
Also da nochmal der Wink mit dem Zaunfall. Falls Sie ein ambitioniertes Unternehmen haben oder Unternehmer oder Unternehmerin sind, scheuen Sie sich wirklich nicht mal beim Landkreis mal vorbeizuschauen. Das ist echt eine angenehme Truppe, die dort arbeitet, im Bereich der Wirtschaftsförderung und außerhalb dessen auch. Aber das habe ich tatsächlich durch die Erstellung des Podcasts wirklich festgestellt, wie gezielt, fokussiert und entspannt und dann auch wirklich für alle zufriedenstellend das Ganze umgesetzt wurden. Das ist schon wirklich beeindruckend gewesen, kann man Ihrer Truppe nur Glückwunsch aussprechen an der Stelle.
Danke.
Haushalt des Landkreises Hameln-Pyrmont, bleiben wir mal so ein bisschen indirekt beim Thema Geld. 55 Millionen Defizit, Stand jetzt. Wer mal solche Haushaltslesungen mitgemacht hat, das ist ja eine Zahl, die sich auch immer mal wieder verändern kann und dann braucht es auch eine gewisse Zeit, bis solche Abschlüsse dann am Ende wirklich konsequent dann durchgerechnet worden sind und manchmal, so Gott will, oder auch Bund und Land, zeigt sich dann, dass diese Haushalte, die am Anfang mit 55 Millionen Defizit kommuniziert wurden, dann vielleicht doch irgendwie Jahre rückwirkend irgendwie ausgeglichen werden können oder ähnliches. Kurzum, die Frage jetzt so gestellt, schockt Sie das irgendwie nochmal, dieses Thema Haushaltsdefizit in irgendeiner Form? Mich ehrlicherweise nicht mehr. Wie geht's Ihnen?
Also ganz ehrlich, mich schon ganz lange nicht mehr, also, weil ich habe mir mal neulich einen Spaß gemacht. Ich war mit einem Kollegen in unserem Archiv und da standen die ganzen alten Haushaltspläne. Und dann habe ich gesagt, sag mir mal eine Jahreszahl. Also von 1946 oder ab den 50er Jahren. Aber dann 1956, ich habe mir den Vorbericht geschnappt und gesagt, mach ich und so. Und jetzt, ich wette mit dir, da steht was von angespannter Haushaltslage. Es war tatsächlich so, allerdings konnte man dann bestimmte Pflichtzuführung zur Rücklage nicht völlig erfüllen. Also im Grunde, man hatte Geld über und hat das aber als sehr angespannt gesehen. Das heißt also, aus der jeweiligen Zeit, ich kenne nicht einen Haushalt, in dem nicht der Kämmerer gesagt hat, es ist knapp. Aber seit einigen Jahren kennen wir Haushalte, die tatsächlich dann am Ende des Jahres leider nicht mehr hinkommen. Irgendwie haben wir immer so einen Ausgleich hingekriegt oder so. Also das hat sich dann auch zufälligerweise ergeben. Nur leider haben wir seit ein, zwei Jahren tatsächlich die Lage, dass die Beträge des Defizites so hoch sind, dass wir in eine echte Verschuldung hineingehen und hineinschlittern. die auch echtem Geld letztlich zu bemessen ist. Und das liegt daran, dass wir als Landkreis keine eigenen Einnahmen generieren. Das Einzige, was wir haben in größerem Umfang, wo wir selber noch ein bisschen steuern können, ist die Kreisumlage. Kreisumlage ist im Grunde der Prozentsatz, den wir von den Steuern unserer Städte und Gemeinden abschöpfen, um es mal ganz grob zu sagen. So, und an dieser Kreisumlage wollen wir, habe ich immer gesagt, möchte ich nicht schrauben, weil es hat keinen Sinn. Das ist so ein Spiel rechte Tasche, linke Tasche. Was wir denn mehr hätten, fehlt den Städten und Gemeinden. Und umgekehrt natürlich genauso. Und da sehe ich keinen Sinn drin. Natürlich können wir uns freuen, wenn dann die Gemeinden mehr Geld einnehmen, dann kriegen wir auch ein bisschen mehr. Aber das ist ausgereizt, das Thema. Und dann leben wir noch von so Zuweisungen, die vom Land kommen. Da sind wir aber, ich sage mal, in einem strukturellen Defizit, was für uns benachteiligt. Es gibt im Land Niedersachsen einen Finanzausgleich. Der ist im höchsten Maße seit vielen Jahren ausverhandelt und irgendwie ausgewogen. Das Blöde daran ist nur, dass wir die Verlierer sind bei diesem Spiel und wir nicht so viel bekommen, weil das Spiel, wer macht eigentlich mehr? Wir hatten das Thema ja eben, macht eine Großstadt, die ja Theater hat und all solche Dinge, macht eine größere Stadt mehr, kriegt die also dann mehr Geld als der ländliche Raum, wo der Bus eben weiterfahren muss. Also das eben, um Kinder zur Schule zu bringen und so weiter, haben sie eine andere Infrastruktur als in einer Stadt. Und das kostet eben anderes Geld. Und bei diesem ganzen Ausgewogenen sind wir, aber auch der Landkreis Holzminden, die Verlierer. Jetzt gibt es einen neuen Finanzausgleich, da steht dann drin, ja, für euch verändert sich nichts. Andere stehen ja schlechter da, ein paar stehen besser da. Nur dieses für euch verändert sich nichts, wir sind sogar nach aktuellen Berechnungen so einen ganz kleinen Schnaps darüber, wirklich nur minimal, das kann sich aber auch noch ins Negative kehren, bedeutet aber, ja, es verändert sich nichts an der schlechten Situation. Also von daher haben wir da auch drum gekämpft und der ehemalige erste Kreisrat Carsten Vetter, der ja im Ruhestand ist, und ich waren mehrfach in Hannover und haben verhandelt und haben dann irgendwann gesagt, wir fahren da nicht mehr hin, es lohnt nicht. Und als wir das gesagt haben, kam überraschend ein Bescheid, ihr bekommt von uns Bedarfszuweisungen. Also die Verhandlungen waren doch ganz gut und erfolgreich. Und nun sind wir dabei, dass wir tatsächlich vom Land auch Bedarfszuweisungen, inzwischen sind das 12,1 Millionen, erhalten. Also diese Fahrten nach Hannover haben sich dann doch ein bisschen scheinbar rentiert. Da bin ich auch unseren heimischen Landtagsabgeordneten, also Uli Watermann und Konstantin Grosch, sehr dankbar, die das mit begleitet haben an der Stelle und die uns da unterstützt haben, aber auch die Landtagsabgeordnete Frau Otte-Kinderst genauso. Naja, die haben uns zu der Zeit sehr gut Unterstützung geholfen. Und diese Bedarfszuweisung selber, da sind wir jetzt auch so ein bisschen, profitieren wir auch ein bisschen von, weil ich ja immer gesagt habe, wir müssen ein wachsender Landkreis sein, weil das Gold der Zukunft sind die Menschen, sind auch insbesondere auch jüngere Menschen, weil Arbeitskräfte eben ein großer Vorteil ist. Und uns ist es gelungen, dass wir aus diesem Rückgang der Bevölkerung einen Zuwachs haben, was nicht nur durch Ausländer, also Ukraine-Flüchtlinge und so, Zuwanderung gekommen ist, sondern eben auch ein tatsächlicher Mehrbedarf. Sie sehen das ja im gesamten Landkreis, es gibt keinen freien Bauplatz mehr. Hier wird tatsächlich gebaut, findet viel statt. Und dieser Umstand, dass wir tatsächlich ein paar mehr Leute sind, begünstigt uns jetzt gerade, weil wachsende Landkreise bekommen tatsächlich mehr und begünstigt uns gerade und fällt uns gerade richtig zu. Also ein doppelter Nutzen dieses Projektes wachsender Landkreis, also der Zielvorgabe, die ich mal gemacht habe, dass wir uns eben bei all den Themen, die wir haben, auf vier Bereiche konzentrieren wollen, die gerade Menschen, die, ich sage mal, umsiedlungswillig sind, interessieren. Und das sind die Bereiche Bildung, Lebensqualität, Klimaschutz und Infrastruktur. So, und das zahlt sich jetzt offensichtlich aus.
Diese 12 Millionen Euro roundabout, die Sie gerade genannt haben, decken ja dann am Ende dieses Defizit von 55 Millionen tatsächlich dann in Gänze nicht. Ich habe es ja eben gerade so lapidar eingangsmäßig gesagt. Jahre später hat man dann am Ende irgendwie einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen. Aber Sie haben doch sehr deutlich gesagt, naja, wir sind jetzt seit ungefähr 2-3 Jahren wirklich in einer durchaus sehr angespannten Situation, wo wir uns halt irgendwie zunehmend verschulden. Also da ist das Konzept der zunehmenden Verschuldung, dem entgegenzuwirken, dann zu sagen, wir brauchen mehr Leute hier in dieser Region. Wir müssen die Bevölkerung zum Wachsen bringen. Der Landkreis muss weiterhin wachsen. Sie haben da ein paar Themen gerade angesprochen, aber wie konkret arbeitet der Landkreis daran, diesen Landkreis dann am Ende auch zum Wachsen zu bringen? Was sind da so 2, 3 Beispiele, die Sie sagen, ich als Landrat glaube, dass das am Ende zielführend sein kann?
Ja, dass wir unsere Kräfte konzentrieren. Also ganz konkret ist es so, dass wir gesagt haben, das Thema Bildung zum Beispiel, nehmen Sie, das ist für uns ein sehr wichtiges und zentrales Thema. Und das fängt eben Kindergarten an und wir machen eine Schulentwicklungsplanung, um das Ganze hier so aufzustellen, dass wir eine exzellente Bildung bekommen. Dazu gehören für mich aber auch diese Thematik Musikschulen. Das haben Sie ja vielleicht auch mitbekommen, dass diese Bildung, die neben der Schule her stattfindet, ja auch sehr wichtig ist und dass wir eine Lösung mit den 4 Musikschulen, die wir hier im Landkreis haben, erarbeitet haben, wo wir eine Bezuschussung haben des Landkreises, um eben das bestehende Angebot auszubauen bzw. das sicherzustellen. Also mir geht es nicht darum, da zu bleiben, wo wir jetzt gerade sind, sondern tatsächlich Möglichkeiten zu schaffen, mehr zu machen und besser zu werden, mehr zu machen in diesen Bereichen. Wir haben diverse Förderprogramme in Sachen Bildung. Wir haben die Hochschule Weserbergland, wo wir gerade uns völlig neu aufstellen. Aber auch bei denjenigen, die so ein bisschen an dieser ganzen Bildungsgeschichte vorbeigeschrammt sind. Wir haben in dieser Region 1200 junge Menschen, die keinen Schulabschluss haben. Wir rechnen damit, dass ungefähr 700 so bei uns liegen. Und da haben wir uns aufgemacht, auch die, sage ich mal, direkt anzusprechen. Soweit ich weiß, sind ungefähr 80, 90 jetzt im Moment auch schon wieder von diesen 1200 in Qualifizierungsmaßnahmen. Das heißt also, man hat sich aufgemacht und sucht die Leute direkt auf und sagt, okay, wie kann es mit euch weitergehen? Das heißt also, auch hier an dieser Stelle ist eben Qualifizierung hineinzubekommen in das Angebot zu machen, ein Bildungsangebot zu machen, ist eben interessant. Und wenn wir hier ein bisschen besser sind als in Großstädten, und ich glaube, das sind wir, dann sind auch Menschen bereit, dazu zu ziehen, weil das ist eine der ersten Fragen, die junge Menschen, die Kinder haben, natürlich stellen. Welche Bildungschancen haben unsere Kinder? Und das sei jetzt ein Projekt von vielen. Also ein Landkreis muss sich als Dienstleister, als Serviceleistung verstehen. Und da sind wir dabei, vieles zu digitalisieren. Sie können bei uns mittlerweile viele Leistungen digital abrufen. Und das läuft jetzt seit einem guten Jahr, läuft das richtig gut an. Gerade, ich nenne mal den Bereich Straßenverkehrsamt. Ein Fahrzeug anzumelden ist online möglich, abzumelden ist online möglich. Der Führerscheinumtausch, so etwas geht online. Also die Dienstleistungen, die wir gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern erbringen, versuchen wir eben auch weitestgehend zu digitalisieren. Läuft noch nicht alles rund, weiß ich auch, aber da müssen wir sehen, dass wir eben auch einen Vorsprung haben, dass man Leistungen von uns schnell und gut erhält. Und das ist natürlich auch ein Selbstverständnis einer Verwaltung, auch der Führung, meine Aufgabe. Wie bekomme ich es hin, dass sich 800 Menschen einer Verwaltung als Dienstleister verstehen? Mhm. Eins weiß ich, wird mir nie immer gelingen. Aber ich glaube, dass wir ganz viele auf diesen Weg mit hinnehmen können.
Witzigerweise sprechen Sie das Thema tatsächlich An- und Abmeldung an. Ich habe das vor einigen Monaten bei meinem Schwiegervater erlebt. Liebe Grüße nach Emmertal an dich. Da hatte ich mich mit ihm mal hingesetzt und wollte sein neues Auto anmelden. Für ihn war das tatsächlich wahnsinnig schwierig und er ist auch digital da in der Situation. Sagt er da so, ey, ich verstehe das einfach alles nicht. Mit ein bisschen reinfuchsen, stand ich auch erstmal ein bisschen wie der Ochs vom Berg dort, mit ein bisschen reinfuchsen habe ich dann hinterher festgestellt, ey, cool, wie praktisch das da am Ende dann halt wirklich ist. Und da, das kann ich vielleicht einfach, oder deshalb komme ich darauf, hatten wir dann halt mit dem Autoverkäufer darüber gesprochen und dann kriegt man ja diesen Ausdruck mit vorläufige Zulassung und allem drum und dran. Und er guckt mich an, so ganz entgeistert, was ist das denn? Und dann habe ich gesagt, naja, im Landkreis kannst du das, da wo wir wohnen, kannst du das dann halt digital machen und dann kannst du das dann da so anmelden. Und er sagt, krass, das kenne ich nur normalerweise tatsächlich nur aus den Staaten. Wusste gar nicht, dass es wirklich am Ende Landkreise gibt, die da schon so weit sind. Also da, man sieht es zwar nicht immer, aber es gibt tatsächlich dann den einen oder anderen Bereich, wenn man mit dem einen oder anderen Betroffenen spricht, der sich dann am Ende sagt, wow, hätte ich nicht so erwartet.
Ja, und wenn Sie jetzt noch Ihr Auto im Landkreis Hameln in Pyrmont gekauft hätten, dann wäre die Geschichte rund.
Stimmt. Aber der Preis war in Bielefeld da damals besser dementsprechend. Von daher, am Ende geht's, leben wir in der Marktwirtschaft, geht's am Ende wirklich nach dem Preis. Ein anderes Thema, wo wir gerade so ein bisschen Digitalität, worüber wir gerade gesprochen haben, Herr Adomat, ist ja das Thema Smart Cities. Wir haben hinlänglich darüber gesprochen. Es gibt auch hier einen Podcast bei Radioaktiv dazu, der sich mit dem Thema befasst. Falls der eine oder andere da noch mal ein bisschen reinhören möchte, kann er das gerne online mal tun. Vielleicht noch mal aber an der Stelle ganz kurz zusammengefasst. Smart Cities, ein Förderprogramm, das schon in anderen Städten und auch Landkreisen initiiert wurde, wo es einfach darum geht, gezielt zu fördern, um zu gucken, wie kann ich Prozesse digital werden lassen, vereinfachen, einen Landkreis halt in eine, ich sag mal, blumig neue Zukunft zu führen. Jetzt ist das Smart Cities Projekt schon bei uns in einigen Jahren angelaufen. Es gab schon auch viele Vorträge dazu, auch Projektumsetzung. Wir sprechen über Bad Pyrmont. Da gibt es ja in Kooperation mit Phoenix Contact, habe ich dann das vor kurzem erst gelernt, solche Sensoren, die dann gut vorhersagen können, ob ein Hochwasser droht, ja oder nein. Wir selbst sind ja betroffen gewesen. Tatsächlich eine clevere Maßnahme. In Salzhemmdorf ist ein Projekt jetzt kürzlich erfolgreich umgesetzt worden. Und dann blicken wir mal ein bisschen nach Bad Münder. Da gibt es tatsächlich Diskussionen um Smart City und eine Projektumsetzung. Dort ist die Lage eine andere. Drei Stelen, die vom Landkreis durch Smart Cities gefördert werden sollen. Dieses Stelen soll nichts anderes machen, als Informationen über die Stadt, über den Landkreis an den Bürger kurz, schlank und entspannt zu liefern. Für all diejenigen, die kein Radio hören mögen oder die vielleicht auch keine Zeitung lesen. Das ersetzt zwar nicht das Ganze, aber es hilft zumindest irgendwie einen gewissen Überblick über den einzelnen Wohnort zu bekommen. Jetzt hat man sich dort in Bad Münder so verhakt, Zitat des Bürgermeisters Dirk Barkowski: Ich möchte darauf achten, dass es am Ende keine Steuerverschwendung wird, weil er sagt, diese Stelen sind viel zu teuer. Das, was der Landkreis über das Förderprogramm ist, bereit zu zahlen. Ist es am Ende Steuerverschwendung, Herr Adomat?
Naja, also vielleicht die Geschichte der Stelen ist ja so, dass es eine Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern gab und dass man gefragt hat, was könnt ihr gut gebrauchen? Was möchten die Bürgerinnen und Bürger haben? Wie stellen sie sich die digitale Welt vor? Und da hat man gesagt, wir hätten ganz gerne so eine Stele für diejenigen, die eben keinen Zugang zum Internet haben, die nicht ständig mit dem Handy zugange sind oder Smartphone oder iPad oder was es auch immer gibt. Und da gab es eben ein Angebot und soweit ich weiß, war insbesondere der Bürgermeister sehr intensiv daran beteiligt, das Angebot oder die Servicemöglichkeiten, die so eine Stele bietet, zu erweitern. Und das heißt, es sind sehr viele Extras dazugekommen. Nicht durch die Bürgerinnen und Bürger, sondern durch den Bürgermeister.
Das heißt, er hat den Preis nach oben getrieben?
Naja, wenn Sie in ein Autohaus gehen und jedes extra bestellen, dann wird das teurer. Und so ist das natürlich auch, ja. Und wir haben einen gewissen Satz eben von 90%, die wir dazu zahlen. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man jedes extra bestellt, dass es hinterher auch teurer wird. Wir sind aber diese Stelen selber und vor dem Hintergrund der Diskussion haben sie jetzt bei uns auch derzeit keine Priorität mehr. Das muss man auch dazu sagen, sondern weil wir sagen, wir haben andere Projekte, die wir jetzt nach vorne stehen. Wir werden uns da also als die Smart City Region wird sich damit jetzt auch nicht länger aufhalten, sondern sie dann machen, wenn die Sache reif ist. Und in Bad Münder scheint es offensichtlich noch nicht reif zu sein. Wenn man darüber noch weiter diskutieren möchte oder den Bedarf hat, dann muss man das in Bad Münder machen.
Ganz kurz zur Klarstellung. Das heißt, der Landkreis und Smart Cities werden jetzt das erstmal auf Eis legen und an diesem Projekt Stelen in Bad Münder nicht weiterarbeiten, sofern nicht die Bereitschaft in Bad Münder da ist, zu sagen, ey, wir wollen es haben, ja oder nein.
Ja genau, warum sollten wir das denn auch, wenn es die Zusage nicht gibt und solange es das nicht gibt oder man sich darauf verständigt hat, was man denn nun haben möchte, sehe ich da jetzt keine oder sehen wir da keine Prioritäten, sondern wir haben andere Projekte, die eben, Sie haben das ja eben erwähnt, eine andere Priorisierung haben. Und lassen Sie mich mal erwähnen, dass wir jetzt in einer Umsetzungsphase von Smart City sind und uns auch irgendwann die Zeit wegläuft. Wir haben jetzt gerade eine Verlängerung gekriegt bis zum Jahr 27, aber dann müssen wir jetzt auch einen Plan auflegen, wann wir was machen. Und ich kann nichts in einen Plan aufnehmen, wann wir was machen, wenn das völlig noch in einer politischen Diskussion ist oder sowas und wenn das noch ein, zwei Jahre dauern kann oder so, oder wenn ich nicht weiß, ob es überhaupt stattfindet, sondern dann mache ich doch erstmal jetzt die Sachen, von denen ich weiß, dass sie stattfinden, sonst kriege ich diese Verlängerung nicht. Also das hat schon einen Grund, weshalb wir das so machen. Und in dieser Umsetzungsphase, es wurde ja immer so ein bisschen kritisiert, von mir übrigens auch, ich will sehen, was da passiert und ich brauche konkrete Beispiele, weil nur wir haben 17,5 Millionen gekriegt und das können wir jetzt verwenden, aber wir wissen noch gar nicht was. Das ist ja relativ blöde politische Ansage. Und jetzt sind wir dabei, dass wir eben ja schon viele Sachen an den Start gebracht haben. Und das läuft auch richtig gut. Wir haben zum Beispiel ein Mitwirklabor am Bahnhof. Da finden sich auch nicht nur die jüngere Generation, sondern ältere Menschen auch ein. Da gibt es eben Kurse für auch Maßnahmen für Ehrenamtliche. Wie kriege ich Vereine dabei weiter? Da ist die Volkshochschule Hameln-Pyrmont gut eingebunden. Es gibt so Mitwirkgruppen, da gibt es einen 3D-Drucker, der Bau eines smarten Schranks, Entwicklung einer App mit im Schülerforschungszentrum. Dann gibt es da eine KI-Woche mit der Hochschule Weserbergland und der Volkshochschule. Da waren 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Und das Mitwirklabor hat sich als Veranstaltungsraum, ja, ist schon gut gebucht und auch von Seniorengruppen, also so nicht gerade, wo wir als erstes vermuten, die melden sich da an oder so, sondern das findet eben doch tatsächlich statt. Es gab einen Hackathon, also 2024 und auch 2025 wird es ihn geben, mit der Hochschule Weserbergland, und ein digitales Raumbuchungssystem gibt es da auch. Das sind also, das Projekt ist, denke ich, gut an den Start gegangen und hat sich ja jetzt schon fast etabliert.
Sie sagen es gerade, man merkt, an anderer Stelle wird es ja tatsächlich angenommen und angenutzt. Können Sie sich erklären, warum es in Bad Münder dann jetzt so hakt und warum die Diskussion da so ist, wie sie ist? Denn jetzt geht es ja so ganz sogar so weit, dass man sagt, okay, am Ende möchte man nicht die Verantwortung tragen, sondern übergibt sie eigentlich wieder an den Bürger. Repräsentative Demokratie lässt grüßen. Eigentlich habe ich meine Stimme abgegeben, damit die Leute halt dementsprechend ja die Verantwortung tragen sollen. Aber man möchte darüber dann halt irgendwie abstimmen lassen. Und da gibt es ja auch noch so Diskussion, okay, wie sinnvoll ist es, kann man auch am Ende alle erreichen, aber unabhängig davon, können Sie sich erklären, warum durch so ein, ich sag mal jetzt mal völlig leidenschaftslos, schnödes Förderprogramm dann am Ende wirklich so ein Gehacke entstanden ist?
Na, ich glaube, das ist eher ein lokales Problem, da würde ich mich gar nicht zu äußern wollen, weil das ist, ich nehme das einfach nur zur Kenntnis. Und zur Kenntnis nehme ich einfach, dass man noch nicht bereit ist, dieses Angebot anzunehmen. Es ist unsererseits ein Angebot. Man kann es machen, man muss es aber nicht machen. Also das habe ich auch immer wieder gesagt. Wenn man das nicht möchte, dann ist das auch okay. Dann machen wir was anderes. Also dann ist das eben so. Aber es kam eben von den Bürgerinnen und Bürgern. Es ist daraus entstanden, aus der Bürgerschaft. Und dann ist es im politischen Raum irgendwie anders weiter diskutiert worden. Weil man muss natürlich auch die Mittel und Möglichkeiten haben, letztlich die Folgekosten zu tragen.
Und da könnte ja vielleicht dann aber am Ende auch der Knackpunkt sein. Ein Thema, was tatsächlich jetzt dieses Jahr und auch noch vorletztes Jahr irgendwie echt die Region irgendwie so ein bisschen aufgewühlt hatte, war das Thema der ambulanten Pflegedienste. Wir erinnern uns, vor einigen Jahren war es das DRK, das am Ende sagte, in Salzhemmendorf und Kompenbrügge können wir das ambulante Pflegeangebot aus verschiedensten Gründen, Personalnot, finanzielle Situation, nicht aufrechterhalten. Wir müssen dann die zu Pflegenden den Vertrag kündigen, und die waren dann aufgerufen, sich neue ambulante Pflegestationen oder andere Pflegeformen irgendwie an Land zu holen. Jetzt kürzlich gab es auch die ähnliche Situation in Bad Münder. Auch dort hat die AWO dann am Ende die Reißleine gezogen, dass aufgrund von Personal und finanzieller Situation und auch fehlender Mittel durch die Pflegekassen am Ende das Ganze nicht mehr leistbar ist. Ist das eine Situation, die Sie irgendwie besorgt? Ich finde das schon irgendwie in irgendeiner Form tatsächlich schwierig, wenn wir Menschen, ältere Menschen, die sich verdient haben, für die Gesellschaft gearbeitet haben, dann noch nicht mal irgendwie ein Pflegeangebot aufrechterhalten können, wo dann ambulante Pflegedienste sagen, ey, es geht nicht mehr. Wie blicken Sie darauf?
Ja, persönlich sehe ich das mit großer Sorge, aber es ist auch die Realität in diesem Land, von der wir uns alle stellen müssen, nämlich dass die Zahl der Älteren wesentlich größer sein wird als die Zahl der Jüngeren. Und wir müssen auch so ehrlich sein, dass wir erkennen müssen, und das sind die ersten Anzeichen, die es sehr deutlich machen, dass die Situation, wie wir es uns alle mal vorgestellt haben, wie das im Alter laufen könnte, höchstwahrscheinlich nicht so laufen wird. Und die Rolle als Landkreis, die ist sehr eingeschränkt. Es ist mir aber wichtig, dass wir bei uns im Haus alle Kräfte bündeln, um für die Menschen, die pflegebedürftig sind, und auch insbesondere die Angehörigen, die damit ja in der Verantwortung stehen, die Last auch tragen, die pflegen, denen auch gerecht zu werden. Und konkret betrifft das, oder am ehesten betrifft das auch unser Team in der Altenhilfe. und mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt, was wir haben, sowie das Gesundheitsamt und auch die gesamte Gesundheitsregion. Aber auch Smart City ist damit ebenfalls betroffen. Und unser Ziel ist es eben, dass die ambulante Pflege, also so lange wie möglich letztlich auch zu Hause zu sein, vor einer stationären Pflege in Einrichtungen immer vorgeht. Also das heißt ambulant vor stationär. Und was wir aufzeigen können, sind natürlich die Entlastung auch. Wie können wir entlasten und wie können wir zum Erhalt des gewohnten Umfeldes für die pflegebedürftigen Personen auch beitragen? Und das ist ein Top-Thema. Wir haben eine Arbeitsgruppe und auch zusammengefasst haben wir das Happy im Alter. Also Hameln-Pyrmont ist ja dieses Happy. Und mit regelmäßigen Treffen auch von Arbeitsgruppen. Wir sind dabei, die Öffentlichkeitsarbeit auszubauen, Beratungsangebote für Senioren und Pflegestützpunkte, insbesondere Pflegekurse für Angehörige zu schaffen und auch entsprechende Wegweiser. Wo finde ich eigentlich Hilfe? Das ist ja schon mal das erste Problem, wenn ein Pflegefall eintritt, überhaupt sich erstmal zu informieren, wo finde ich Hilfe, wer kann mir helfen, mit Wegweisern zu verschiedenen Kontakten. Und ich danke auch Radioaktiv, das gab ja auch eine Sondersendung im Rahmen dieser Aktion hier im September, genau, wo wir ja gemeinsam uns auch darüber ausgetauscht haben und auch es den Hörerinnen und Hörern von Radioaktiv auch zugänglich gemacht haben, welche Möglichkeiten es gibt und welche Hilfe wir haben. Und das werden wir auch, ich bitte einfach darum, dass wir das auch vielleicht im nächsten Jahr wieder fortsetzen, weil wir immer wieder aktuell das auch tragen müssen. Und ja, es kommt auch sowas wie Digitalisierung tatsächlich der Pflege ins Spiel. Und wir versuchen eben auch mit Vorstellungen im nächsten Jahr auch im Mitwirklabor entsprechende Hilfsangebote auf digitaler Ebene zu machen. Und es gibt so smarte Alltagshelfer für ältere Menschen, die erleichtern wir den Verbleib in den Sachen. Also wie können wir das auch unterstützen, Lösungen. Wir haben auch sowas wie Hausnotruf, solche Dinge eben auch auszubauen. Und was wir auch weiterhin machen, und da sind wir auch im letzten Jahr ebenfalls gestartet, also es ist auch alles eine Reaktion auf das, was jetzt ja auf uns zuläuft und zugelaufen ist, ist die Einführung einer Ehrenamtsbank. Weil ich habe das gesagt, diese Vorstellung, die wir haben, wird nicht mit Geld mehr zu bemessen sein. Ich kann noch so viel Geld haben, wenn es keine Menschen gibt, die mir helfen, dann wird das nicht funktionieren. Aber diese Ehrenamtsbank zählt darauf, dass wir eins haben, was wir heute einsetzen können, und das ist Zeit. Weil das ist ja der Faktor, um den es zukünftig geht. Und dass man sagt, jawohl, ich helfe ehrenamtlich älteren Menschen, das können einfache Sachen sein, mal im Garten den runtergefallenen Ast mal wegräumen, vielleicht mal Rasen mähen, aber vielleicht auch was an der häuslichen Pflege, einkaufen gehen, solche Dinge. Und diese Zeit, die wird mir auf einem Konto gutgeschrieben und auf einer Ehrenamtsbank, da trägt man sich ein. Und dann habe ich auch die Chance, einen Anspruch zu haben, dass mir diese Zeit, wenn ich dann mal sie benötige, auch zurückgegeben wird. Das ist die Idee der Ehrenamtsbank, die wir jetzt weiter etablieren wollen. Das bauen wir auch personell entsprechend auf, damit wir dieses Projekt auch vielleicht sogar durch ein bisschen Förderung des Landes als ein Modellprojekt hinbekommen, wie wir der Problemlage im Alter letztlich begegnen können.
Das ist ja ein Baustein, der vielleicht tatsächlich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle helfen kann. Ich habe jetzt gerade aber so herausgehört, da waren Sie so ehrlich und haben gesagt, naja, wir haben da am Ende, wenn man darüber nachdenkt, im Bereich der ambulanten Pflege tatsächlich wenig Möglichkeiten in irgendeiner Form dort etwas zu wuppen, also oder in irgendeiner Form dort einzugreifen oder ähnliches, denn das wird dann am Ende tatsächlich bei den Pflegekassen am Ende entschieden, wie die dann am Ende vergütet werden. Da geht es einfach immer um wahnsinnig viel Geld und da wird auch spitz auf Knopf gerechnet, okay, wie viel Zeit haben denn am Ende Menschen im ambulanten Pflegedienst, um Menschen zu versorgen und wie wird das dann am Ende umgerechnet und gegengerechnet. Sie haben jetzt einzelne Projekte genannt, gesagt, okay, da kann der Landkreis etwas machen. Gibt es aber auch alternative Formen, wo der Landkreis in irgendeiner Form sagt, okay, wenn wir die im Bereich der Ambulanten nicht irgendwie hinkommen, im Bereich der stationären Pflege, haben wir das die Möglichkeit entgegenzuwirken? Hat man da irgendwie so einen Plan B zu sagen, okay, wir wollen jetzt diesen Bereich vielleicht ausweiten, um zumindest in irgendeiner Form den Pflegebedarf und der Pflegenotwendigkeit irgendwie gerecht zu werden? Ob die Leute das am Ende in Anspruch nehmen, ist was anderes, aber gibt es da in irgendeiner Form etwas, woran man arbeitet?
Also das wäre ja fatal, weil wenn wir so denken würden, weil erstens ist es so, die Menschen wollen natürlich so lange wie möglich zu Hause bleiben. Zum anderen ist es so, dass im stationären Bereich der Pflegeeinsatz, der personelle Einsatz, und um den geht es. Es geht, das Geld wird später nicht das Problem sein, sondern das Personal, also die Mitarbeitenden. Der Einsatz ist ja höher als im ambulanten Bereich. Und das heißt also, dass solange wir mehr ambulante Pflege haben, dadurch ist der Personaleinsatz bei gleicher Personenzahl geringer als im stationären Bereich. Und daher macht es mehr Sinn, natürlich sich darauf zu konzentrieren, den ambulanten Bereich wenigstens aufrechtzuerhalten. Und das, was wir machen, ist, aber zur Stärkung auch des stationären Bereichs, ist, dass wir Projekte haben, wie dieses Happy Care zum Beispiel, wo wir eben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit geben, zusammen mit einer Einrichtung eben einfach mal den Pflegeberuf kennenzulernen, als Praktikantinnen und Praktikanten mal durch ein Pflegeheim zu laufen, sich das mal anzugucken. Das wird auch richtig gut angenommen und dank der Betreiber, die Praktikantin auf Augenhöhe, also nicht als Praktikanten, wie man das so kennt, eigentlich behandeln, sondern als gleichwertige Mitarbeiter schon vom ersten Tag an sehen. Die Schülerinnen und Schüler werden da richtig gut aufgenommen. Die Folge ist, sie bewerben sich da auch hin und diese Einrichtung hat auch schon einige Arbeitsverträge, Ausbildungsverträge dann mit ehemaligen Praktikanten schließen können. Das heißt also, auch an der Stelle unterstützen wir natürlich, dass dieser Bereich personell, wenn es irgendwie geht, gestärkt wird. Auch die Ausbildung dieser Berufe an unseren berufsbildenden Schulen findet ja statt. Also da machen wir schon eine ganze Menge, nur wir können jetzt nicht Einrichtungen gründen oder sowas. Das war früher mal, da hatten wir tatsächlich mal einen alten Pflegeheim und das ist aber jetzt, ich sage mal, nicht mehr gestaltbar.
Okay. Übrigens, das ist das, was Sie nennen, das Projekt ist ja die Einrichtung Riepenblick. Und das machen die ja in Kooperation mit der Oberschule in Erzen. Die sind ja auch dementsprechend ja auch noch ausgezeichnet worden. Tolles Konzept, tolle Idee. Ich durfte mir tatsächlich mal selbst mal einen Einblick davon zu machen. Und die sind am Ende dann auch in Hannover damit ja auch ausgezeichnet worden mit ihrem Konzept, ne?
Ja, genau. Also wir haben Preise abgeräumt in Hannover. Also es gibt ja Preise des niedersächsischen Gesundheitsministeriums. Drei Preise vergeben, die dieses Jahr vergeben. Und es gab eine Vielzahl von Bewerbungen, über 54 Bewerbungen. Und von diesen drei Preisen hat die Gesundheitsregion, also
zwei
abgeräumt. Ja. Und das war ein Vergnügen, damit auf die Bühne gehen zu dürfen. Und die haben wirklich gute Arbeit geleistet. Und ja, das ist ein Projekt. Aber wir bauen es auch personell bei uns ein bisschen weiter aus. Also wir haben jetzt mit dem Haushalt oder mit dem Stellenplan, so er denn genehmigt wird, das steht ja jetzt aus, der Kreis hat es jetzt gerade beschlossen, eine weitere Stelle für präventive Hausbesuche gemacht. Das heißt also, dass wir noch auch diesen Bereich eben auch bei uns weiter ausbauen, weil uns das auch in Zukunft natürlich weiter beschäftigt. Also wir sind da ernsthaft dran am Thema. Ich glaube, wir sind da gut unterwegs und die Auszeichnung auf Landesebene zeigt ja, dass wir da nicht ganz hinten dran hängen.
Und da vielleicht nochmal der nette Service-Hinweis, weil man kann das ja nicht oft genug wiederholen, sollten Sie in irgendeiner Pflegesituation sein, wo Sie sagen, Mensch, da hakt's, ich hätte irgendwie vielleicht irgendwie andere Beratungsmöglichkeiten, wenden Sie sich gerne an den Pflegestützpunkt des Landkreises Hameln-Pyrmont. Die können da wirklich auch helfen. Auch das war Gegenstand der Sendung. Und falls Sie das nochmal nachhören möchten, ich mache heute tatsächlich viel Eigenwerbung, gerne mal in der Mediathek www.radio-aktiv.de gerne mal einfach mal Pflege-Sondersendung eingeben in unserer Suchlupe. Da kommen Sie dann halt auch ganz schnell zur Sendung. So, zum Abschluss der fortgeschrittenen Zeit. Ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht in Vorbereitung auf das Gespräch. Und ja, wir haben ja jetzt eine Wahl im Februar und irgendwann steht ja dann auch nochmal eine Wahl, sofern es nicht irgendetwas Unvorhergesehenes geben sollte, nochmal 2026 an. Es sind die Kommunalwahlen da diesbezüglich. Und da habe ich mir einfach mal so Gedanken gemacht, Herr Adomat, wie sieht es um Ihre Zukunft aus? Wollen Sie 2026 weitermachen oder sagen Sie, für mich mich ist dann Schluss.
Also unser Ministerpräsident sagt immer, er leidet nicht an Ausschließeritis. Ich glaube, Boris Pistorius hat das jetzt gerade vor einigen Monaten übernommen.
Ja, das kann ich aber bei der SPD hat das ja für eine ist ja ein bisschen in die Hose gegangen, die ganze Diskussion.
Weiß ich nicht, ob die in die Hose gegangen ist. Also das wird sich am 23. Februar rausstellen. Aber und von daher, auch diese Krankheit habe ich also auch nicht. Deshalb, man ist im politischen Bereich eigentlich ganz schlecht aufgestellt, wenn man irgendwas ausschließen würde. Und das mache ich auch nicht. Und ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Also wir sind gespannt und es gibt viele Hauptverwaltungsbeamte im Landkreis Hameln-Pyrmont, denen Sie wahrscheinlich auch eine ähnliche Frage stellen können. Und von daher wünsche ich da auch gutes Gelingen in nächster Zeit.
Das lässt viel Raum für Interpretation. Und ich glaube, der ein oder andere aufmerksame Hörer hat das sehr wohl verstanden. Also 2026 würden Sie es gerne nochmal machen.
Ich wünsche allen jetzt einen guten Start in das neue Jahr und lassen Sie uns frohgemut in die Zukunft sehen und wir sehen weiter, was passieren wird.
Okay, ich möchte Sie nicht weiter in Verlegenheit bringen. Ich merke, Sie winden sich drumherum. Herr Adomat, ich bedanke mich für Ihre Zeit. Dann wünsche ich Ihnen an dieser Stelle dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen wünsche ich dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mögen sich all Ihre Vorsätze am Ende erfüllen. Machen Sie es gut, machen Sie es schön und dann sehen wir uns tatsächlich 2025 oder hören uns 2025 hier bei Radioaktiv nachgefragt. Herr Adomat, danke für Ihre Zeit und alles Gute.
Ja, vielen Dank.